embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Was wir hier hören, ist eine der Kompositionen von Peter Roth, jenem bald 80-jährigen Schweizer Komponisten, der aus der Stille heraus musiziert und einen ganz eigenen Stil entwickelt hat, der oft mit Naturtönen und traditionellen Elementen aus aller Welt operiert. Zuletzt habe ich Peter Roth vor etwas mehr als 2 Jahren getroffen. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gespräch im Toggenburger Wald. Heute sitzen wir uns im Tonstudio in Zürich gegenüber und sprechen darüber, wie der Musiker mit den Erfahrungen der letzten Jahre umgeht, was das mit Kampfkunst zu tun hat und warum es letztlich lediglich 2 Bewegungen gibt.
Ja, Peter Roth, merci vielmal, dass du kommst und wieder mit uns sprichst.
Ja, mich freut's, dich zu sehen und nach Zürich zu kommen, wieder mal.
Gibt es etwas, was dich im Moment so durchs Band beschäftigt?
Ja, ich habe eine Komposition geschrieben, die Missa Gaia. Gaia ist ja die Erde als Organismus und wir sind die Organe dieses großen Organismus. Mich beschäftigt die ganze Situation, unser gestörtes Verhältnis zur Natur und die entsprechenden Auswirkungen. Und das ist dann in eine Komposition eingeflossen mit Texten von Hildegard von Bingen, Ernesto Cardenal, Häuptling Seattle, also so quer durch. Und ich spüre im Chor und im Publikum und bei den Solistinnen und Musikerinnen, ich spüre eine Betroffenheit, die ich, also ich mache jetzt schon 50 Jahre Konzerte und außer Toggenburger Passion habe ich diese Dichte nie mehr erlebt. Und ich denke, dass hängt schon mit unserer Befindlichkeit und unseren Ängsten, Hoffnungen, auch Ratlosigkeit in der jetzigen Situation zusammen. Und da bin ich sehr froh, dass ich als Musiker und als Komponist irgendwie das einen Diskussionsbeitrag leisten kann und für mich ist es auch ein Verarbeiten des Themas in der Auseinandersetzung mit dem Komponieren und dann wieder mit dem Proben und dann in den Konzerten. Also das ist so im Moment das Hauptthema, das mich beschäftigt.
Ja, ein Verarbeiten. Wie sieht es denn so im, wie soll ich sagen, wie sieht denn das Thema so in deinem Alltag aus? Im Sinn von, wenn du morgen aufstehst, siehst du die Welt und denkst, oh mein Gott, was läuft da und was tun wir da? Oder
nein, das kommt eigentlich erst, wenn ich nachdenke. Wenn ich erwache und aufstehe, dann bleibe ich zuerst mal in dieser Balance zwischen ganz wach und noch etwas im Traum oder im Schlaf. Ich kenne diesen Zustand vom Komponieren, also wenn der Computer noch nicht voll aufgestartet ist, dann sind Kanäle da, die Intuition ermöglichen und es ist so ein ganz bei mir sein und das versuche ich möglichst lang zu genießen. Und dann natürlich, wenn ich ganz wach bin, dann mache ich mir schon sehr viel Sorgen. Mhm. Und ich denke, Musik in meinem Leben hat etwas ganz Existenzielles. Und es ist dann auch verbunden mit den ganz existenziellen Fragen. Einerseits beschäftigt mich die ganze Frage vom Tod. Ich meine, das ist ein Thema, das bei mir näher rückt. Ich werde nächstes Jahr 80. Und wow. Dann ist das nicht... ist dieses Thema näher als vor ein paar Jahrzehnten. Ich habe mich das ganze Leben mit Tod beschäftigt, aber es wird jetzt existenzieller. Und das andere ist die Sorge um diese ganze Entwicklung. Und so. Wir haben ja nicht nur ein gestörtes Verhältnis zum Tod, wir haben auch ein gestörtes Verhältnis zur Natur, zu einem natürlichen Verständnis von Zeit, einem zyklischen Verständnis von Zeit. Mhm. Und das sind alles Themen, die mich sehr beschäftigen. Wenn ich mich dann auf die Suche machen kann nach Texten, nach Gedichten, die das ausdrücken, wo ich in Resonanz gehen kann, und dann bin ich mit diesen Texten unterwegs und irgendwann, den Zeitpunkt kann ich nicht bestimmen, stellt sich dann die Musik zu diesen Texten ein. Also das meine ich mit Verarbeitung. Es ist nicht ein, einfach ein Nachdenken oder ein Verzweifeln oder ein...
Genau.
Eine, unbestimmtes Hoffen, dass es schon gut kommt, das ist eine konkrete Auseinandersetzung, wie jemand eine Skulptur meißelt oder ein Bild malt oder ein Gedicht schreibt, so setze ich mich mit Klängen auseinander.
Ja, es wäre ja, ich denke, es ist relativ einfach, oder wenn man sich in dieses Feld begibt von, okay, was geschieht mit dem Planeten, was geschieht mit diesem Körper, die Vergänglichkeit so glasklar anschaut, ist ja einfach in eine, ja, in so eben, wie du es gesagt hast, in eine Verzweiflung zu kippen oder in ein, ja gut, da kommt es ja eh nicht drauf ab oder so. Und das ist absolut gar nicht das, was du ausstrahlst. Auch nicht, ich habe leider die Missa Gaia noch nicht gehört, aber auch, da, auch nicht das, was in deinen Werken durchkommt. Da kommt was anderes durch. Du hast gesagt, du machst dir Sorgen, aber hat es für dich auch ein Element von manchmal Verzweiflung? Und ist dann die Musik und dieses Verarbeiten, Verdauen sowas wie Alchemie?
Ja, ich glaube, das ist, hast du sehr schön beschrieben. Ich bin nicht verzweifelt, aber ich wäre verzweifelt, wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte. Mhm. Das ist ganz klar. Also ich könnte mir mein Leben in dieser Situation, in der wir stecken, ohne diese Auseinandersetzung, die ich als Komponist habe, könnte ich mir schlicht nicht vorstellen. Mhm. Ich glaube, in dieser Situation haben sich auch sensible Menschen immer wieder umgebracht. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Möglichkeit habe, mich dem, was ist, zu stellen, mit meinen Möglichkeiten und dann nicht verzweifeln muss.
Ja. Das sind diese Sätze oder solche Aussagen, oder ein Satz wie sich dem stellen, was ist und nicht verzweifeln. Es klingt irgendwie noch easy.
Was noch?
Easy, einfach. Ist es aber überhaupt nicht.
Nein, es ist ein Prozess.
Und vielleicht magst du da noch mehr preisgeben davon, wie denn das ist in dir, was geschieht, wenn du komponierst und wenn du so arbeitest oder wenn du sagst, das ist das, was dich, was ist es?
Es ist wie ein anderer Raum. Wenn ich dies, also dem, was wir Realität sagen, anschaue und mich damit auseinandersetze und mal in der Zeitung lese oder an Diskussionen bei uns im Toggenburg, an Stammtischgesprächen teilnehme, dann bin ich in einem Raum, dem sagen wir die Wirklichkeit oder die Realität. Ich glaube aber, dass das eben nicht die Wirklichkeit ist, sondern über meine Arbeit als Musiker, als Komponist, als Mensch, der sich dann einfühlt in das, was ist, wechsle ich wie den Raum. Und dann sind alle diese Alltagsgeschichten, alle diese Nachrichten, alle diese Katastrophenmeldungen, die sind dann nicht im selben Raum. Es geht nicht darum, die zu negieren und sagen, das gibt es nicht, sondern vielleicht könnte man es wie mit einer Blase, einem geschützten Raum vergleichen, und in diesem Raum fühle ich mich sicher, ich fühle mich bei mir, ich kann in Resonanz gehen mit Texten, die ich lese, ich kann in Resonanz gehen mit der Quelle, aus der meine Kompositionen fließen, und das ist ein unglaubliches Geschenk, weil im Alltag muss ich ja im Alltagsraum sein. Und dieser Wechsel fällt eben auch vielen Künstlern schwer. Und ich glaube, die Versuchung, sich in dieser Blase, die ich jetzt versucht habe zu beschreiben, in dieser Blase, in diesem geschützten Raum zu sein, führt oft auch zum Versuch, das mit Drogen, ob das Alkohol oder irgendwas anderes ist, wie in diesem Raum zu bleiben. Und ich bin sehr froh, dass ich über meine spirituellen Praktiken, ob das jetzt Meditation oder so, ich habe eine Zeit in meinem Leben Bäume umarmt, oder an einem Wasserfall meditiert. Oder. Und das sind so Möglichkeiten, sich diesem Raum zu nähern, und aber auch das Vertrauen habe, dass ich aus diesem Raum raus kann und in der Realität bestehen kann. Ich kann das sehr gut. Ich schreibe Probenpläne. Ich habe die Klangwelt Toggenburg initiiert. Ich habe sehr viele Sitzungen im Zusammenhang mit dem Klanghaus, mit dem Klangcampus, der jetzt ums Klanghaus entsteht, mit allen Übernachtungs-, Verpflegungsmöglichkeiten, mit der ganzen Mobilität. Ich meine, das sind total alltägliche und konkrete Arbeiten. Aber das ist wieder ein Raum für sich, weil dort arbeite ich wieder am gleichen Thema, nämlich Klang, aber in einer anderen Form. Dass dort Klang vermittelt wird. Und ja, so wechsle ich eigentlich wie verschiedene Räume. Ob ich komponiere, mit mir allein sein möchte, muss, oder ob ich in einer Gruppe bin, wo etwas organisiert wird, oder ob ich in einer Probe bin oder einem Konzert. Wichtig ist es, nur dort zu sein, wo ich im Moment bin. Ich glaube, das ist ein großes Problem heute, dass viele Menschen in verschiedenen Räumen gleichzeitig sind. Und ich glaube, dieser Fokus auf das eine, das jetzt gefragt ist, das zum Beispiel, was wir beiden jetzt machen, jetzt geht es einfach um das.
Ja, ja, ja. Und empfindest du, oder wenn ich dir zuhöre, klingt es so, diese Räume, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Eben, es ist nicht entweder bin ich einfach in dieser Blase, wo der sogenannte Alltag keine Rolle spielt, oder eben ich bin im Alltag und gleichzeitig du empfindest sie als getrennt voneinander, diese Räume.
Es ist nichts getrennt, es ist alles verbunden. Aber die Präsenz schafft dann einen Fokus. Mhm. Aber es ist nicht isoliert. Also da steht Wasser und während wir reden, trinke ich auch Wasser. Also es ist nicht so, dass das Wasser in einem Raum ist und das Komponieren im anderen und die Parkour im nächsten, sondern das durchdringt sich gegenseitig. Ich glaube, das ist eben ein Problem, dass unser Kopf nur das Entweder-Oder kennt.
Ja, genau.
Und dann schließt sich immer das eine und das andere aus. Und unser Herz kennt das sowohl als auch. Mhm. Also, dass ich mich auf etwas fokussieren kann, aber das andere ist dann nicht einfach nicht existent. Mhm. Aber es wirkt nicht störend auf das ein, was ich mache.
Ja, genau.
Im Moment.
Genau. Das ist eine große Befreiung, gerade für Themen wie Meditation, oder? Oder spirituelle Praxis, so der Kopf sagt. Zum Beispiel Meditation ist genau so und nichts darf stören. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem und er sagte, ja, weißt du, ich kenne diesen Freund und er meditiert jeden Abend eine Stunde, bla bla bla. Und seine Haustiere, ich weiß nicht mehr, waren es Hunde oder Katzen, die wissen dann, dass sie ihn nicht stören dürfen. Und ich dachte so, ja, spannend.
Ja, das ist diese künstliche Trennung.
Und das ist ja die künstliche Trennung, genau. Ja. Und ich nehme an, du machst da eine ganz ähnliche Erfahrung wie das, was sich mir in den letzten Monaten noch deutlicher geöffnet hat, so dieses, eigentlich spielt es gar keine Rolle. Ja. Also, ob ich jetzt im Zug sitze oder auf einem Meditationskissen.
Ja.
Also,
ja.
Wer macht denn diese Differenz? Nur mein Kopf und mein
ja, und ja, Ego. Vorgegebene Meinungen, dass das getrennt ist.
Ja,
unser Herz weiß, dass das nicht getrennt ist. Mm-mm. Ich erinnere mich jetzt gerade an eines der ersten Telefongespräche, die ich mit Niklaus Brandschen hatte. Es war etwa morgens um 8 oder so. Und ich habe mir ausgerechnet, wann wäre eine gute Zeit, um ihn zu erreichen. Ich habe ihn noch nicht so gut gekannt wie jetzt. Dann habe ich gedacht, ja, ich rufe jetzt mal an. Dann habe ich gesagt, ja, hier ist der Peter Roth, störe ich Sie? Und dann hat er gesagt, Sie stören überhaupt nicht, ich bin gerade am Meditieren.
So gut.
Das ist so in einem Satz gesagt, um was es geht.
Ja, ja. War das Ring für dich, zu dieser Einsicht zu kommen oder irgendwie da zu landen?
Ja, ich glaube, es ist nicht, es ist mir nicht geschenkt worden, sondern ich habe natürlich seit meinem Studium hier in Zürich, habe ich nebst Büchern wie Small is Beautiful von Schumacher oder Die Welt, ein vernetztes System, Friedrich Fester, oder Grenzen des Wachstums, das war, glaube ich, 1973. Ich habe neben diesen Büchern zur gesellschaftlichen, politischen, ökologischen Situation auch immer Bücher über Spiritualität gelesen. Zum Beispiel Ramana Maharshi war für mich ein sehr wichtiger, oder ist für mich ein sehr wichtiger Lehrer. Oder Erich Fromm, Sein und Haben. Und ich habe dort eigentlich wie gelernt, das war ein Lernen, dass das, was gesagt wird, es ist alles getrennt, dass das eben nicht so ist. Und es war ein Lernen, und ich denke, je mehr wir den Fokus eben auf das Verbundene haben, desto stärker erleben wir es auch. Also früher hat man gesagt, so wie man in den Wald ruft, tönt es zurück. Und ich erlebe das sehr stark, wenn ich davon ausgehe, dass alles getrennt ist, dass ich abgetrennt bin, und dann erlebe ich das so. Mhm. Und es ist ja dann nicht einfach so, dass ich mir etwas vormache, dass sich jetzt etwas ändert, sondern es ist eine Erfahrungstatsache, dass wenn ich eine Situation als nicht von mir getrennt betrachte oder fühle, dann kann ich das auch erleben. Und wenn ich denke, ich gehöre da nicht dazu oder das hat nichts mit mir zu tun, dann erlebe ich das auch so. Mhm. Und das war ein Lernprozess über die letzten 50 Jahre.
Ja, und der Unterschied ist dann sehr körperlich, oder? Also ist es wirklich erlebt, die Erfahrung vom Ungetrennten? Oder ist es mein Kopf, der sich da was zusammenbastelt und so tut, als ob? Mhm.
Ich glaube, das ist ein fundamentaler Unterschied. Und ich glaube, es drückt sich auch im Körper aus.
Ja,
ich
ja.
denke, dieses, dieses Erleben von Verbundenheit gibt dem Körper auch ganz andere Möglichkeiten, sich zu entwickeln.
Ja.
Ich staune manchmal, wie ich Menschen in meinem Alter sehe, die so zusammengezogene Körper haben, gekrümmte, zusammengezogene Körper. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Rückzug auf sich selbst, mit Abtrennung von dem, was ist, zu tun. Und ich meine, es geht darum, hineinzugehen, auch wenn es schwierig ist, in die Probleme hineinzugehen, nicht sich davor zu schützen, sondern einzutauchen. Ich erlebe das oft als Quelle von Kreativität.
Ja.
Ob es jetzt in meinen Gedanken ist oder ob es in Gesprächen ist. Und letztlich gibt es im Universum nur zwei Bewegungen. Es ist Ausdehnung und es ist Zusammenziehen.
Mhm.
Es gibt ja astrophysikalische Theorien, die sagen, das Universum war mal ein ganz kleiner Raum, in dem die ganze Energie drin war, und das bewegt sich, dehnt sich aus, materialisiert sich, und wie es ein Maximum erreicht hat, zieht sich es wieder zusammen. Das ist jetzt ein astrophysikalisches Bild. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich nur die beiden Möglichkeiten, Ausdehnung, Zusammenziehen. Mhm. Und jeder Moment im Leben ist eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wenn mir etwas Angst macht, habe ich die Möglichkeit, mich in die Angst hinein auszudehnen oder zusammenziehen. In jeder Situation, wenn ein Mensch einem Angst macht, ein Gegenüber, gibt es die Möglichkeit, sich auszudehnen oder sich zusammenzuziehen. Mhm. Und wenn ich Präsenz beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist die Möglichkeit zu erkennen, dass ich jetzt die Freiheit habe, mich zusammenzuziehen oder auszudehnen.
Das ist eine große Freiheit.
Das ist die einzige.
Das ist die einzige.
Das ist die einzige Freiheit, die nicht das andere ausschließt.
Genau.
Sondern das andere einbezieht, oder?
Und es muss dann ja auch, sorry, es muss ja dann auch nicht sein, dass das, also es ist nicht so, dass das eine besser ist als das andere, oder? Also
das
manchmal,
was?
Dass das Ausdehnen muss nicht besser sein als das Zusammenziehen. Das eine ist vielleicht ein bisschen angenehmer, ein bisschen, keine Ahnung, aber es muss ja nicht sein, dass es, wie soll ich sagen, dass es schlecht ist.
Nein, es ist nicht schlecht, aber es tut mir einfach besser, wenn ich mich ausdehne.
Ganz genau.
Schau, wenn ich friere, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich ziehe mich zusammen, dann verstärkt sich das Gefühl von Kälte, oder ich dehne mich in die Kälte hinein aus. Es ist nicht gut oder schlecht, aber Das eine tut mir besser und das andere weniger.
Genau, genau. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit meiner Lehrerin, Mentorin, und wir haben darüber gesprochen, dass egal, wohin du dich wendest, es ist alles Gott. Es ist alles dieses eine. Mhm. Oder das Universum, welches Wort du auch immer benutzen möchtest.
Ja.
Und auf eine Art, es spielt keine Rolle, weil du kannst dem nicht entkommen, weil das ist alles, was ist.
Mhm.
Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber ja, eh. Und das eine ist einfach ein bisschen, also ich habe ein bisschen mehr Spaß mit mich dem zuwenden oder wie du sagst, mit dem Ausdehnen, als mich abwenden und zusammenziehen und mich separat fühlen und mit all meinem Blablabla im Kopf mitzugehen.
Mhm. Es ist gesünder.
Es ist gesünder. Und ich frage mich da, wohin oder was macht diese Perspektive dann mit Themen wie Umweltschutz, Sorge um den Planeten?
Ja, wenn ich den Klimawandel leugne, wenn ich beschönige, dann ist das eben Zusammenziehen, nämlich nicht hineinzugehen in das, was ist.
Mhm. Mhm.
Und die einzige Möglichkeit, einem Problem zu begegnen, die kreativ ist, ist nicht sich davon abzutrennen, dem sage ich zusammenziehen, sondern hineinzugehen. Mhm. Und erst dann werde ich handlungsfähig. Im Zusammenziehen bin ich absolut passiv. Handlungsfähig werde ich, wenn ich sage sogar ins Problem hinein, entspanne. Es gibt in der indianisch-schamanischen Tradition gibt es den Krieger. Und als Kind habe ich Karl May gelesen und Shatterhand, Old Firehand und all diese Bücher. Und dann war für mich der Krieger, war der den Tomahawk schwingt und mutig gegen seine Feinde kämpft. Mhm. Und eben in so Büchern, die ich dann gelesen habe, habe ich erfahren, dass der Krieger in der indianischen Tradition hat eine spirituelle Dimension. Er ist nämlich mutig, ins Problem hineinzugehen. Mutig, sich dem zu stellen. Mhm. Mhm. Das Krieger tönt für uns nach Kampf, aber es ist eben genau das Gegenteil. Und in den sogenannten Kampfsportarten in Asien ist das genau dasselbe. Es geht darum, wie den Raum zu öffnen und auf das Gegenüber zuzugehen, aber nicht zu kämpfen, sondern die Energie, die da kommt, aufnehmen und damit zu ich sag mal, entschärfen oder sogar in der großen Meisterschaft wendet sich diese Energie dann gegen den Angreifer. Mhm, mhm. Also es sind ganz andere Konzepte, als wir, mit denen wir aufgewachsen sind. Mhm. In der Hindu-Tradition, in der mystischen Hindu-Tradition, sagt man dem Advaita das Nicht-Zwei.
Genau.
Und eben Ramana Maharshi.
Genau.
Ist so ein Lehrer des Nicht-Zwei, des Non-Dualen, des sowohl als auch und nicht des Entweder-Oder.
Mhm. Und in diesem Entspannen ins Problem hinein, in diesem, wie hast du gesagt, dich ja da reinzuwerfen.
Nicht werfen. Entspannen. Ausdehnen.
Okay. fühlt sich nicht manchmal auch nach Werfen an?
Nein.
Nein.
Überhaupt nicht.
dann können die Lösungen auch, oder du sagst, Kreativität kann dann aus einer viel größeren Ressource kommen als meinem kleinen Kopf.
Ja, natürlich. Das ist genau das Thema.
Genau das.
In diesem Raum, den wir durch Ausdehnung schaffen, hat Kreativität Platz in dem Sinn, dass die Lösung nicht aus meinem Kopf kommen muss.
Genau.
Sondern dass ich angeschlossen bin an einer größeren, weisen Quelle, die mich weit übersteigt. Mhm. Dieses Zusammenziehen hat ja immer mit, also ich bin das Verlässlichste, das es gibt, aber das ist überhaupt nicht so, sondern das Verlässlichste, das es gibt, ist dieses Ganzheit, diese Quelle in der christlichen Tradition, vielleicht Gott oder wie man dem sagen will. Mhm. Aber je mehr es gelingt, sich mit dem zu verbinden, fließen mir jetzt als Komponist Kompositionen zu, aber genau. Es fließt jedem Menschen eine Lösung oder ein Einfall zu. Mhm. Aber schon wie das Wort sagt, das kommt von außen, nicht aus dem Kopf. Mhm. Einfälle entstehen. Nicht im Kopf.
Was hörst du denn in dieser Entspannung zum Thema Umweltschutz, zum Thema, oder um den Bogen zum Missagaya wieder zu schlagen? So was sind die Lösungen, die dann aus der Kreativität herauskommen in der Entspannung?
Ja, das beginnt schon bei den Texten. Mhm. Wenn ich zielgerichtet einen Text suche, jetzt zu einem der Themen der Missagaya, zum Beispiel zur Frage vom Tod oder das Kyrie oder Introitus, dann ist die Wahrscheinlichkeit klein. Aber wenn ich mich in diesen konkreten Abschnitt der Missa Gaia hinein entspanne und durch die Welt gehe, dann kommen mir Texte entgegen. Mhm. Dann bei der Musik ist wieder dasselbe. Ich habe dann die Texte, dann gehe ich wieder mit diesen Texten um. Und wenn ich wissen will, wie das klingt, dann finde ich es nicht. Aber wenn ich offen bin, wie das klingen könnte, dann verwache ich mitten in der Nacht und höre das.
Ja, genau.
Und wenn ich dann probe und einen Plan habe, wie das jetzt, in welchem Zeitraum dass das entstehen muss oder wie viel in einer Probe Platz hat und was ich alles in dieser Probe mache, funktioniert es auch nicht, sondern ich gehe möglichst entspannt in die Probe und je weniger ich vorbereitet habe, natürlich habe ich einen Rahmen. Ich weiß auch, wann die erste Aufführung ist und so weiter. Aber wie ich dazu komme, vielleicht könnte ich es so beschreiben, ob es Texte sind oder die Musik oder die Proben oder schließlich das Konzert selbst. Ich darf ein Ziel haben, was es sein wird, aber der Weg, wie ich dazu komme, je weniger ich den offen lasse, je mehr ich plane und wissen will, wie das geht.
Und stimmt das auch, oder um es noch eins weiter runterzubrechen, stimmt das dann auch für ganz alltägliche Bewegungen? Dein Ziel, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn man jetzt sagen würde, dein Ziel ist es, diesem Zuhause, dieser Erde Sorge zu tragen. Und der Weg, wie das dann aussieht,
ja, es gibt
ist mehr oder weniger offen. Manchmal so, manchmal so.
Ja, und es gibt 100 Bücher oder Tausende inzwischen zu diesem Thema.
Klar, ja.
Aber ich glaube, letztlich geht es darum, meinen Weg zu finden.
Genau, genau.
Mit dem sogenannten Problem in Resonanz zu gehen und dann herauszufinden, wie ich mich dazu verhalte. Weil wir sind ständig am Probleme lösen. Ich glaube, es geht eher darum, das Problem als Quelle der Kreativität zu sehen. Das ist auch bei Krankheiten so. Es geht eher darum, in einer Krankheit zu entdecken, was sie mir sagen will, was mir an Neuem, an Kreativem zufließt in dieser Situation.
Mhm. Was ja letztlich dann auch genauso, und es fühlt sich ein bisschen nach einem Risiko an, das so zu sagen, aber ich glaube, es stimmt, was letztlich auch so für den Tod stimmt.
Ja, aber was wichtig ist, ob wir jetzt über Krankheit oder Tod reden, es geht nicht darum zu sagen, wie jemand anders damit umgehen muss.
Nein.
Das gilt nur für mich.
Ja. Ja,
ich versuche zu Krankheit und zum Tod ein Verhältnis zu entwickeln, das Raum schafft für Entdeckungen, um Neues zu lernen. Aber ich sage nie jemandem, mach das so, sondern das gilt für mein eigenes Suchen. Sonst entsteht Bevormundung oder es entstehen irgendwelche Religionen oder man muss es so machen. Und dann
ja, und oder wenn ich wieder gehe und jemandem sage, mach so, dann ziehe ich mich ja dann wieder in eine Separation zurück, ja, und behandle das, also ja, das, sehe das andere als was an.
Ja.
Ne. Mhm. So, lassen wir das.
Schön.
Danke vielmals.
Das ist schon. Das habe ich dir schon wahrscheinlich die letzten beiden Male gesagt. Das ist ganz spannend, was du, du kannst mich genau in diesen Raum bringen. Es gibt Menschen in Interviews, die fragen so, dass ich mich wie aktiv entspannen muss, um nicht so versuchen, möglichst präzise zu antworten. Und so wie du, es ist eben nicht ein Interview, sondern es ist ein Gespräch und du hilfst eigentlich, diesen Raum offen zu halten.
Wenn
du möchtest, könntest, wenn du möchtest, könntest du das auch noch reinnehmen.
Das, ich meine, das ist mein ganzes Schaffen, meine Bewegungen sind meistens von dort aus. Mhm.
Peter Roths Missa Gaia hat noch zwei Aufführungstermine. Die Daten findet ihr im Netz. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Und sonst hören wir uns wieder in 2 Wochen. Da wird es gleich weitergehen mit dem Thema älter werden. Dann wieder mit Patrick Schwarzenbach. Ich freue mich. Danke vielmals fürs Zuhören und bis dann. RevLab.